SWR 2 Zeitgenossen.
Claudia Neumann, Sie sind seit 30 Jahren Sportreporterin, haben sich auf Fußball spezialisiert. Die Bundesliga-Saison ist gerade zu Ende gegangen. Dass jedes Wochenende trotz Corona, wenn auch ohne Zuschauer, angepfiffen wurde, hat im Verlauf der Saison immer wieder auch für heftige Diskussionen gesorgt. Wie sehen Sie das? Ist es gut, dass der Ball trotz allem gerollt ist oder war das eher falsch?
Ja, man kann durchaus, glaube ich, ein ambivalentes Verhältnis dazu haben, das auf jeden Fall. Die Diskussion war ja vor allen Dingen Ende letzter Saison, also als der erste Lockdown hier in Deutschland war und als man dann sich gefragt hat, hat der Profifußball plötzlich wieder so eine Sonderrolle? Warum dürfen die möglicherweise weiterspielen? Andere Geschäfte, andere Branchen sind dicht gemacht. Nicht mal Kinder durften Sport machen. Diese Diskussion, finde ich, muss man führen, sollte man führen. Und es sind gute Argumente für beide Seiten dargestellt worden. Im Grunde war das Entscheidende, dass es wirklich ein vernünftiges Hygienekonzept gab. Aber niemand musste sich irgendwie auch nur in den kühnsten Gedanken vorstellen, dass es deswegen keine Infizierten gibt, keine Corona-Fälle. Die gab es auch. Was mich an dieser Diskussion nachhaltig gestört hat, ist diese vermeintliche Demut, die der ein oder andere Verantwortliche dann in der Zeit, in der es dem Fußball nicht gut ging, an den Tag gelegt hat und von der man irgendwo sich gefragt hat, wo ist sie denn geblieben? Das zeigt sich dann doch immer wieder, wenn es darum geht, schwierige Themen zu diskutieren. Von daher, die Frage ist nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Am Ende ist es okay, finde ich, dass es so gelaufen ist. Viele andere Gewerke konnten ja dann auch wieder öffnen, zwischenzeitlich zumindest. Und es ist ja niemandem geholfen, wenn dann alles stillsteht, hilft das auch einer anderen Branche, die, also beispielsweise der Gastronomie, in dem Moment kein bisschen. Ich finde, man muss es halt immer nur wieder richtig einordnen und die Protagonisten müssen verstehen, warum viele Leute sich darüber aufgeregt haben.
Und wann haben Sie das letzte Mal gegen das runde Leder getreten?
Oh, das ist lange her. Gerade, dass Sie eingangs jetzt schon erwähnt haben, 30 Berufsjahre, das muss man einem, oder das muss selbst ich mir immer wieder selber bewusst machen, wie die Zeit verrannt ist. Nein, das ist auch schon länger her. Mal, wenn so ein Ball rumliegt, die Torwand steht da rum, dann trete ich gerne noch dagegen und freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich getroffen habe. Aber so richtig Fußball, das machen dann die Knochen, Gelenke und Sehnen nicht mehr mit.
Über die Auswirkungen von Corona auf den Fußball könnten wir wahrscheinlich jetzt auch sicher lange weiterreden, Frau Neumann. Aber es geht ja jetzt um Sie und um Ihr Buch, das beim Verlag HarperCollins erschienen ist und den Titel trägt, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Das ist ein Zitat aus einer der Hassnachrichten, die Sie bekommen haben, nachdem Sie gewagt haben, in eine Männerdomäne vorzudringen, nämlich in die Live-Kommentierung eines Fußballspiels der Nationalmannschaft der Männer. Und Sie schreiben, die erste Frau, kaum ausgesprochen, geht's mir auf den Geist, ein Terminus, der mich von nun an verfolgt. Was ist für Sie so blöd daran, die erste Frau bei einer bestimmten Sache zu sein?
Ja, dass man natürlich in all diesen Diskussionen dann immer wieder auf solche Dinge reduziert wird und dass das ja nicht wirklich wichtig ist. Wichtig ist das große Ganze dann irgendwo. Und ich muss im Nachgang jetzt auch gestehen, dass ich mich über, ja, sagen wir mal zumindest 25 Jahre der 30 Berufsjahre mit dieser Thematik überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe einfach, wie man so schön sagt, mein Ding gemacht und war damit auch gut beschäftigt und war auch sehr happy damit. Ich habe wirklich über all die Jahre keine Ressentiments erfahren. Das ging nicht jeder Kollegin von mir so, auch in anderen Bereichen im Fußballjournalismus. Das muss man akzeptieren. Aber bei mir war es tatsächlich sehr harmonisch. Sagen wir es mal so. Ich hatte immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und habe da einfach Glück gehabt. Vielleicht passte das auch mit meinem eigenen Gemüt, mit meiner eigenen Herangehensweise. Und das dann mit dieser sehr, sehr exponierten Situation des Live-Kommentars, Fußball, großes Männerereignis in einer Zeit, in der man ohnehin sehr aufgeregt, kontrovers diskutiert und in der in den Netzwerken nicht immer das Argument die entscheidende Rolle spielt. Das ist, glaube ich, alles eine Melange des Zeitgeistes und das war keine große Überraschung. Ich bewerte das aber wirklich nicht über, wenn ich sehe, in welchen anderen Bereichen es wirklich um wichtige Dinge geht und was da an Hass und Hetze passiert, das stört mich viel mehr als mein kleines Flakon mit Fußball. Das ist wirklich nicht so wichtig.
Schön, dass Sie sich aber dazu entschieden haben, trotzdem auch darüber zu sprechen und diese Rolle doch auch irgendwie anzunehmen und sich deshalb auch auf Interviews einlassen und heute Gast bei SWR 2 sind. Als der Shitstorm in den sozialen Netzwerken über Sie niederging mit der übelsten Hetze bis hin zu Aufmerksamkeit, Aufrufen zu Gewalt. Da ist der Titel Ihres Buches, den wir gerade genannt haben, ja vergleichsweise harmlos dagegen. Da haben Sie sich auch entschieden, etwas anderes nicht zu sein, nämlich Opfer. Das haben Sie immer wieder geschrieben. Wie geht das? Wie haben Sie das geschafft, das größtenteils, das ist sicherlich nicht 100% gelungen, aber doch größtenteils von sich fernzuhalten?
Niemand lässt sich gerne beschimpfen, beleidigen oder bedrohen gar. Das ist ja völlig klar. Und natürlich macht das auch was mit einem. Das werde ich immer wieder gefragt. Ich bin da nicht geneigt zu sagen, dass das alles komplett abperlt. Aber es sind zwei Sachen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Das ist nun mal der traurige Zeitgeist, dass man sich quasi über alles, was ein bisschen abseits der Norm ist oder was besonders exponiert ist, aus allen Ecken darüber auslässt und sehr unsachlich oft zerreißt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich selber nie in den sozialen Netzwerken aktiv war. Das am Anfang aus Unwissen, heute auch nach wie vor aus Überzeugung, weil mir persönlich das nicht viel gibt. Das ist ein Unterschied für mich. Wenn ich mich da selber engagiere und selbst den Dialog suche, dann ist es schwierig, Antworten zu ignorieren. Aber wenn ich das nicht selbst tue und all dieser Hass oder was auch immer da kam, kam ja auf Fremdkanälen, dann muss ich mich damit nicht so sehr beschäftigen. Und das Dritte und Entscheidende ist ja in dieser Situation, ich stehe da stellvertretend für etwas, was ein paar Ewiggestrige und vielleicht sind es auch ein paar mehr, sehr gerne ablehnen, so wie sie viele Dinge ablehnen, die vielleicht für sie neu sind, die für sie Unsicherheit bedeuten, die für sie Veränderung bedeuten. Das hat aber nichts mit mir als Person zu tun. Also es ist keine persönliche Anfeindung in dem Moment. Und das gibt einem dann auch ein besseres Gefühl. Ist ja klar, man steht da irgendwo einfach nur stellvertretend. Was die Sache insgesamt nicht besser macht, aber das, weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben. Mit diesen Themen beschäftige ich mich mittlerweile in der Tat mit sehr vielen tollen, klugen, anderen Menschen, die mir da auch die Augen geöffnet haben, zu sagen, Mensch, da aus dieser Situation muss man auch irgendwo dann mal Honig saugen und was Gutes draus machen. Und da bin ich mittlerweile sehr dafür und versuche mich da auch zu engagieren.
Und in Ihrem damit entspannten Umgehen sind Sie sicherlich auch Vorbild wiederum für andere, die davon betroffen sind.
Auch diese Geschichte um das Vorbild, das muss man erstmal für sich so wirklich sacken lassen und dann tatsächlich auch verstehen. Und wenn man das dann von der anderen Seite mal betrachtet, was es bedeutet, wenn junge Menschen irgendwo sichtbar Menschen sehen, die irgendwas erreicht haben oder irgendwas probieren, dann hat das natürlich eine Sogwirkung und das wird einem dann wirklich klar, wenn man sich damit beschäftigt. In der Phase bin ich jetzt.
Sie haben vorhin gesagt, Frau Neumann, dass Sie einfach Ihr Ding machen wollten und das Live-Kommentieren von Spielen der Frauen- und der Männernationalmannschaft hat sich folgerichtig aus Ihrem beruflichen Tun ja davor ergeben. Sie haben mal gesagt, dass man die Seele eines Sports verinnerlicht haben muss, um wirklich über ihn zu berichten. Was macht diese Seele des Fußballs aus? Was ist das?
Ja, berichten wäre jetzt zu viel gesagt. Ich habe für mich immer nur so empfunden, ich würde nur eine Sportart live kommentieren wollen mit größter Überzeugung, die ich gut verstehe, von der ich glaube, dass ich diese Seele dieses Spiels verstehe. Ob das jetzt nachher sich in analytischen Taktikgeschichten ausbreitet oder nicht, das ist erstmal zweitrangig, aber dieses ganze Spiel verstehen. Ich glaube, das war vor 30, 40 Jahren noch anders. Da haben Sportreporter dann plötzlich 10 Sportarten live kommentiert. Ich tue mich schwer damit, wenn ich jemandem, der wirklich aus dem Sport kommt, irgendwas erklären soll und ich 100% weiß, dass ich das nicht so rüberbringen kann, dass es ihm gereicht. An der Stelle habe ich mich da so versucht, ein bisschen zu positionieren und zu sagen, okay, wenn ich Fußball kommentiere, dann gehe ich davon aus oder dann impliziere ich, dass ich mir das zutraue, weil ich dieses Spiel verstehe. Das würde ich mir bei Tennis noch zutrauen, vielleicht noch bei einer Sportart, aber dann hört es auch schon irgendwo auf, weil ich nicht diese Seele dieser Sportart irgendwie von Jugend an oder von Kindheit an sogar aufgesaugt habe.
Aber Sie haben auch schon Beachvolleyball kommentiert,
oder? Nee, Beachvolleyball nicht, tatsächlich.
Badminton,
aber bei Wikipedia steht tatsächlich auch viel Falsches drin. Okay, hin und wieder. Aber Badminton, das ist in der Tat so ein Beispiel gewesen. Da ist ein Kollege krank geworden, sehr kurzfristig. Und irgendeiner musste es ja machen. Und man hat mich gefragt, ich habe mich erinnert, okay, ich habe es an der Uni mal gespielt, das Spiel. Und es ist jetzt nicht so weit weg von Tennis als Rückschlagsportart. Aber ich habe mich da wirklich ein paar Tage und ein paar Nächte reingefuchst und hatte trotzdem während des Kommentierens hin und wieder den Eindruck, okay, da würde ich jetzt gerne noch tiefer ins Detail gehen, aber das habe ich jetzt nicht so drauf.
Was ist die Seele des Fußballs?
Es ist ein sehr einfaches Spiel im Übrigen. Da stehen zwei Tore, da sind 22 Menschen auf dem Platz und der Ball muss in eins der beiden Tore. Aber es sind halt so wahnsinnig viele spannende Facetten. Und wenn man die einzelnen Epochen so ein bisschen Revue passieren lässt, dann fällt einem ja auf, dass dieses Spiel sich enorm verändert hat. Nicht in der Seele, um da wieder zu sein, aber allein im Tempo, in der Athletik. Ja. Worauf legt ein Trainer heute Wert? Also ich würde mal behaupten, vor 12, 13 Jahren gab es noch Stürmer, die im gegnerischen Strafraum den Ball verloren haben und dann stehen bleiben durften. Hm. Also gar nicht mehr mit zurückarbeiten mussten. Ich glaube, jeder moderne Trainer, der das heute in seiner Mannschaft erlebt, der kriegt einen Tobsuchtsanfall.
Vorne stehen bleiben ist nicht.
Ist nicht mehr drin, ist absolut nicht mehr drin.
Sie sind, Claudia Neumann, 1964 in Düren geboren und haben, wenn ich das richtig gelesen habe, praktisch seit Sie auf zwei Beinen stehen und laufen konnten, mit Ihrem älteren Bruder und dessen Freunden Fußball gespielt. Was hat Sie schon als Kind daran gereizt?
Ja, das ist eine gute Frage. Als Kind macht man sich ja keine Gedanken darüber, warum man was tut, sondern man macht es, weil es Spaß macht, weil es Freude macht. Vielleicht waren es einfach die Umstände. Ne? Wenn man in einem Wohngebiet lebt, wo es fast ausschließlich Jungs damals gab, in unserem Alter, und da ist vor der Tür ein Bolzplatz und so ein Ball zu besorgen ist auch nicht allzu schwierig gewesen. Also man hat einfach Fußball gespielt und natürlich, Fußball gehört ja in Deutschland ganz klar zum Volkssport Nummer 1 und man hatte damals schon so ein bisschen was im Fernsehen sehen können und deswegen war Fußball einfach irgendwie das Einfachste, was man machen konnte, außer auf Bäume klettern.
Und Sie haben sich da aber schnell einen super guten Ruf erarbeitet, sodass dann die Freunde zu Ihrem Bruder gesagt haben, komm mal auf den Bolzplatz, aber bring deine Schwester mit.
Ja, naja, sagen wir so, ich gehörte einfach mitten rein dazu. Ne? Ich würde mich so, glaube ich, wenn ich das so noch recht in Erinnerung habe, so leistungsmäßig genau in der Mitte einordnen. Ich war ganz gut. Ich hatte aber auch meine Schwächen, nämlich dieses unbedingt gewinnen wollen, dieses unbedingt bis zum Umfallen kämpfen, war nicht so meins. Ich war immer so ein bisschen damals schon auf der ästhetischen Schiene unterwegs. Es sollte immer schön alles aussehen. Und am liebsten sollten die Tore so aus Volley-Situationen fallen. Völlig bekloppt. Aber so, ich hatte das irgendwie so bei mir im Hinterkopf abgespeichert, dass Tore auch schön aussehen können.
Also erst schöne Spielzüge davor und dann.
Genau.
Aber Sie haben sich sogar in den Fallrückzieher drauf geschafft, sage ich jetzt mal, eingeübt, bis Sie ihn gut beherrscht haben. Wie kamen Sie darauf?
Naja, das gehört genau in dieses Kapitel halt. Der Fallrückzieher, dazu muss man wissen, das war genau die Zeit des Klaus Fischer, der diese Kür quasi zur Perfektion getrieben hat. Und diese Tore, die habe ich halt gesehen im Fernsehen und ich fand die so wunderbar, so quer in der Luft liegend. Und wenn man das dann macht, so mit so ein paar Übungsformen, erst wirft einer einem den Ball zu, dann versuchst du das mal mit dem Abrollen und irgendwo. Und dann entwickelt man noch so Eigenübungen, wie man das verbessern kann. Und dann dieses Gefühl, wenn man einen Fallrückzieher macht und man hat das Gefühl, man hat ihn sogar gut getroffen, das hat man sofort, ob man den gut getroffen hat oder nicht. Und dann hört man meistens ja von den anderen, ob der im Tor war oder nicht, weil man stand ja mit dem Rücken zum Tor und liegt dann am Boden, man sieht das gar nicht. Und das ist wirklich ein erhabenes Gefühl gewesen. Also war mir wichtiger als zu gewinnen.
Aber wahrscheinlich hat sie das viele, viele blaue Flecken gekostet, oder?
Nee, damals natürlich nicht. Ich möchte nicht wissen, was es mich heute kosten würde. Also keine Chance.
Sie haben dann, Frau Neumann, Germanistik, Sport und Pädagogik in Bonn studiert und wussten aber schon früh, dass Sie Sportreporterin werden wollten. Gab es irgendeinen Auslöser für diesen Berufswunsch oder woher kam diese frühe Entscheidung für diesen Beruf?
Es war halt einfach diese Leidenschaft für Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen. Dann konsumiert man das, wie man das so in den 70er, 80ern dann noch tun konnte. Also schon die Sportschau, Fernsehen, aber mit ausgewählten Spielen, ausgewählten Szenen nur. Live-Sport war ganz, ganz selten, also nur bei den großen Turnieren. Auch viel Radio, die Hörfunkkonferenz, also das war gigantisch damals. Dann hat sich das irgendwie so verfestigt. Das ist ja eine tolle Kombination. Ne? Also man ist bei seinem Sport, bei seiner Leidenschaft, darf auch noch drüber reden und möglicherweise auch noch ein bisschen durch die Gegend reisen. Das war eine tolle Kombination. Also dieses Bild von der rasenden Reporterin hat mir gefallen.
Konsequent sind Sie das angegangen. Sie haben ein Praktikum in der Sportredaktion bei RTL gemacht und dann haben Sie Anfang der 90er Jahre als Sportredakteurin und Reporterin bei Sat.1 angefangen. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass das ja eine sehr spannende Zeit war, weil dadurch, dass die privaten Fernsehsender in die Sportberichterstattung eingestiegen sind, hat sich ja nochmal enorm viel verändert.
Absolut.
Das war fast wie so eine Pionierzeit, oder?
Was, das
wie war das damals?
Ja, das war so eine Aufbruchsstimmung, die sich da breit gemacht hat. Also als ich zu RTL kam, das lag irgendwie auf der Hand, weil ich lebte im Rheinland, Köln. Das war das Nächste, was für mich zu erreichen war. Das waren erstens ganz junge Leute, innovative junge Leute, die da das Zepter dann in der Hand hatten und die dann auch über all die Jahre gesehen haben, was sie dann vielleicht anders machen wollen als die Öffentlich-Rechtlichen. Die Tatsache, dass die ersten größeren Sportrechte dann halt auch an Privatsender verkauft wurden, hat das Ganze so ein bisschen aufgemischt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Verantwortlichen damals ganz bewusst Dinge anders machen wollten, als man das so gewohnt war. Und das passte natürlich genau in die Zeit damals. Und es waren unglaublich viele junge Leute, die ähnlich dachten, offensichtlich wie ich und diesen Beruf ergreifen wollten. Und von daher habe ich das so als Aufbruchsstimmung auch empfunden und als Pionierzeit. Und man hat auch mal was gewagt. Ne? Und wir beide arbeiten für öffentlich-rechtliche Systeme. Man kann sich schon vorstellen, dass dann halt bei den Privatsendern durchaus mal was probiert wurde, was man vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen all die Jahre nicht gemacht hat.
Wir haben Sie ein Beispiel parat, was wir heute selbstverständlich unsere Fußballsehgewohnheit ist, was damals dann entstand?
Naja, das fing schon an mit dem Studio, mit der Moderation. Unvergessen Reinhold Beckmanns Jeansjacke, die er trug. Wir hatten Fußballpublikum im Studio damals bei RAN. Dann die Berichterstattung wurde boulevardesca, das kann man auch sagen, das kann man heute auch kritisieren, also das kann man bewerten, wie man mag, aber es kriegte plötzlich so einen kleinen anderen Touch. Die Sprache hat sich verändert, auch die Bildauswahl, also da haben sich auch kluge Menschen damals sehr genau überlegt, wie man ein Fußballspiel mit Kameras, wie man das bildlich darstellt. Abgesehen davon, dass es natürlich deutlich mehr Kameras wurden und dann kann man es auch anders darstellen. Aber es wurde ein bisschen mehr das Ganze drumherum auch mit in die Berichterstattung einbezogen. Und das war für einen gewissen Zeitraum neu, für eine kleine Zeit vielleicht auch erstmal ein Schreckmoment für viele Menschen, aber dann sehr erfolgreich. Bis es sich dann aus meiner Sicht irgendwann auch ausgelaufen hat und irgendwann die Leute wieder sagten, ach, jetzt muss ich doch nicht mehr die ganzen Spielerfrauen auf der Tribüne sehen oder immer nur jeden zweiten Zwischenschnitt den Trainer, welche Reaktion er zeigt. Also irgendwann hat ja jede Idee ein Ende. Das war dann irgendwann auch so mit dieser Art von Berichterstattung, aber hat auf jeden Fall dem Gesamten und vor allen Dingen dem Fußball, das muss man ja mal sagen, denn das war ja der Start der Kommerzialisierung, sehr gut getan.
Ist damit auch eine Emotionalisierung einhergegangen, indem man eben so viel mehr drumherum und dann der Trainer, der die Flasche auf den Rasen wirft und die Zuschauer, die Augen zuhalten und ich weiß nicht, was noch mal mehr mit reingebracht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Menschen waren früher auch schon sehr emotional beim Fußball. Für uns als junge Journalisten, junge TV-Berichterstatter war es auf jeden Fall ein wahnsinniger Lerneffekt, dass man Fernsehen wirklich mit vielen Perspektiven darstellen kann, dass es nicht nur diese eine gibt. Ich persönlich habe mich wesentlich später journalistisch, was mein Naturell betrifft, bei den Öffentlich-Rechtlichen wiedergefunden. Kommt mir entgegen. Ne? Also dieses zu boulevardeske ist überhaupt nicht meins, aber damals zu dem Zeitpunkt zum Lernen und zum Mitentwickeln und die ersten Dinge mal ausprobieren, war das optimal. Und den Kreativköcher mal so ein bisschen zu bedienen und was durchzudenken, auch wenn es mal schief geht, das hat mir riesig gefallen. Das würde ich mir heute auch mehr wünschen an der einen oder anderen Stelle. Aber journalistisch, würde ich sagen, ist meine Heimat dann doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk.
Und da sind Sie dann ja auch Ende der 90er Jahre wieder hingegangen zum ZDF.
Ja.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit der Sportjournalistin und Fußball-Live-Kommentatorin Claudia Neumann. Frau Neumann, Ihre ersten Live-Kommentare von Fußballspielen waren bei den Olympischen Spielen. Was für Sie ein guter Einstieg war, um da reinzukommen, haben Sie in Ihrem Buch geschrieben. Und dann 2011 kommentierten Sie, da ist es wieder als erste Frau, im deutschen Fernsehen ein Spiel der Frauennationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Wie war das?
Ja, vielleicht müsste ich da ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Also zu unserer Zeit war es tatsächlich so, erstmal war man Journalist. Dann war man Redakteur. Also um diese ganzen Begrifflichkeiten mal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Und man hat angefangen, wenn man, egal ob beim Hörfunk, bei Print oder beim Fernsehen, um erstmal das journalistische Handwerkszeug sich draufzupacken. Und dann fängt man an, gewisse Dinge zu machen. Man kann Filme machen, man kann Regie machen, also Bildregie, man kann Sendungen leiten, man kann Reportagen produzieren, man kann kommentieren in Kurzfassungen, in Langfassungen und in der Live-Kommentierung. Es gibt so viele Disziplinen in unserem Beruf. Und damals war das eher so, dass man sich, wie gesagt, so eine Basis aufgeschultert hat und dann versucht hat zu erkennen, wo liegen eigentlich meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, wo liegen meine Vorlieben und sich dann versucht hat, dahin zu entwickeln. Heute ist es ja ganz anders. Heute haben wir so viele Anbieter, TV, Hörfunk, Streamingdienste und so wahnsinnig viel Live-Sport. Das gab es damals ja nicht, dass man eigentlich den Kommentator, die Kommentatorin schon als Berufsbezeichnung angeben kann. Das ist heute einfach so. Man kann sich sofort spezialisieren und sagen, hey, ich will kommentieren und zwar Live-Sport, welche Sportart auch immer. Das war damals keine Berufsbezeichnung, sondern eine Disziplin von ganz, ganz vielen. Und ich habe das mir nie zum Ziel gesetzt, dass ich unbedingt das erreichen möchte. Das hat sich aus der Genese, aus der Entwicklung Step by Step ergeben. Und dann bin ich irgendwann mal gefragt worden, willst du das nicht mal live probieren? Und vor allen Dingen, lass uns doch mit Frauenfußball beginnen. Und dann habe ich mir das überlegt und gesagt, lass mich das mal probieren. Und wenn es mich stresst, wenn es mir irgendwie nicht liegt oder wenn ich richtig schlecht bin, dann lassen wir das auch wieder. Und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es ja nicht so, dass wir jetzt wirklich im Sport 10 bis 15 Stunden täglich irgendwo zu berichten haben, sondern man muss dann schon auf die Ereignisse warten. Und das waren dann die Olympischen Spiele 2008 in Peking und Fußball spielt bei Olympia nicht die ganz große Rolle. Und wir haben das zum Teil auch in den Digitalkanälen gemacht und da war das natürlich ein wunderbares Forum. Wir hatten vorher, es waren noch ein paar andere Kollegen, die das in ihrem Bereich auch probiert haben. Wir hatten vorher Probekommentare gemacht. Da gab es dann von erfahrenen Kollegen die einen oder anderen Hinweis, was man verbessern kann und so hat das angefangen.
Aber eine tolle Spielwiese gewesen, sicherlich, um das auszuprobieren.
Absolut, absolut.
Ohne auf dem ganz großen Präsentierteller.
So sieht das nämlich aus.
Ja. Weil das kam ja dann bei den Damen im eigenen Land. Da war die Wahrnehmung des Frauenfußballs schon eine andere, weil es einfach hier vor Ort war, als es sonst
Dass der Sender, mein Arbeitgeber, dann natürlich auch ein bisschen die Karte der ersten Frau gespielt hat, ist ja nachvollziehbar. Denn da waren wirklich viele Menschen, die das sehr unterstützt haben, dass ich das mache und da wirklich unterstützend auch aktiv geworden sind. Und von daher muss ich das ja akzeptieren und ist ja völlig in Ordnung. Für mich war das jetzt halt nicht so wichtig.
Nehmen Sie uns mal in Gedanken mit hinter die Kulissen, Frau Neumann. Wie bereitet man sich auf so einen Live-Kommentar vor? Was kann man vorbereiten und was ist dann ja aber spontan in der Situation?
Ja, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass 80% dessen, was man vorbereitet hat, überhaupt nicht zur Anwendung kommt, dann wissen Sie Bescheid. Nein, also wie gesagt, das Spiel, davon gehen wir mal aus, jeder, der das macht, der versteht dieses Spiel und ist da auch relativ sicher drin. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Bundesligaspiel kommentiere oder ein EM- oder WM-Qualifikationsspiel zwischen Aserbaidschan und Kasachstan oder so. Die Mannschaften, die man dann natürlich dann nicht kennt. Man muss sich das Rüstzeug quasi anschaffen, dass man über alle Spieler, über die Trainer, über die Historie der jeweiligen Mannschaften Bescheid weiß und dann die Aktualität natürlich verfolgt. Was ist jetzt gerade so aktuell passiert? Was sagt der Trainer? Wie war das vorher rangegangene Spiel? Welche Zielsetzung steckt dahinter, dass man diese Dinge alle weiß, alle gelesen hat? Ja, und dann muss das Spiel gespielt werden. Und dann ist man, wenn es alles gut läuft, doch sehr nah am Geschehen auf dem Rasen, also am Ball und braucht nicht so wahnsinnig viel Hintergrund.
Sie haben einen Redakteur an Ihrer Seite. Mhm. Was macht der? Was ist dessen Aufgabe?
Also der ist natürlich erstmal ein Korrektiv. Vier Augenpaare sehen mehr. Nein, Quatsch, was rede ich denn? Zwei Augenpaare, also vier Augen sehen mehr als zwei. Also das hat sich, glaube ich, bei fast allen etabliert, dass man so in diesen Zweier Teams solche Sachen macht, gerade Sportarten, wo es hin und her geht, wo also so eine Dramaturgie nicht absehbar ist. Es gibt ja Sportarten, da geht es vom Start ins Ziel, da kann ich eine Dramaturgie einigermaßen vorhersehen. Bei allen Ballsportarten geht das natürlich nicht. Also von daher ist das schon mal ein wichtiges Korrektiv, aber es geht auch darum, es wird eine Kommunikation zur Sendeleitung permanent aufrechterhalten. Und wenn ich gerade selber spreche, kann ich natürlich nicht mit irgendjemandem auf dem Ü-Wagen oder in der Regie oder sonst wo sprechen. Das sind manchmal auch so banale Informationen, was nach dem Pausenpfiff passiert, wohin man abgibt. Kommen da Nachrichten oder kommt da die Werbung, was auch immer. Das ist ja wichtig. Welche Zeitfenster stehen da zur Verfügung? Muss man sich beeilen? Muss das Fazit schnell kommen oder kann man nochmal ausholen? Muss man vielleicht sogar überbrücken, weil man auf das erste Interview wartet? Diese Informationen laufen dann alle über den Redakteur, der dann aber genau sehen kann, okay, hier ist eine Sprechpause, hier kann ich die Informationen jetzt mal rüberbringen.
Oh, der hält Ihnen dann den Rücken frei für
absolut,
alles.
Ja, super. Absolut.
Sie haben gerade Dramaturgie, es gibt ja auch sehr, sehr langweilige Spiele, da können 90 Minuten verdammt lange werden. Mhm. Was macht man dann?
dann sind die angelesenen Informationen manchmal tatsächlich hilfreich. Nein, also erstens, ich finde, wir Kommentatoren, Kommentatorinnen sind definitiv nicht für die Qualität des Spiels zuständig. Und wenn das schlecht ist, darf man das auch markieren. Und dann darf man auch das sehr deutlich mal sagen, woran liegt das? Warum funktioniert hier irgendwas nicht, was sich die Trainer offensichtlich vorgenommen haben? Das nimmt den gleichen Raum in Anspruch. Aber klar, es ist weniger unterhaltsam für den Zuschauer. Man will es dann auch nicht ganz in die Tonne reden, sodass die Leute abschalten. Ist so ein Spagat, den man dann da macht zwischen journalistischer Information und Unterhaltung. Und das ist nicht so einfach tatsächlich. Also ein intensives, gutes, ereignisreiches Spiel ist deutlich leichter zu kommentieren als ein zähes, schlechtes. Hilfreich sind in dem Fall, das ist ja jetzt momentan auch so ein bisschen die Phase, dass viele mit Co-Kommentatoren arbeiten, also mit ehemals aktiven Spieler, Spielerinnen oder Trainern. Das finde ich auch einen absoluten Mehrwert, in den meisten Fällen jedenfalls, weil diese Co-Kommentatoren in dem Fall eine andere Perspektive einnehmen. Nicht diese versuchen, diese neutrale journalistische, sondern sie können aus ihrem Blickwinkel Trainer sein, nochmal einen Zusatz bringen, den ein Journalist oder eine Journalistin wirklich schwer einnehmen kann. Und auch vielleicht gar nicht will. Das ist unterhaltsam und ein Mehrwert für den Zuschauer. Und natürlich haben die auch aus der eigenen Erfahrung manchmal interessante Parallelen zu bieten, die auch sehr unterhaltsam sein können.
Und solche Dinge wie Bildausfälle oder so, hatten Sie sowas schon mal?
Ja, muss ich gerade nachdenken. Auch also technische Pannen definitiv, aber Bildausfall selber, also dass ich hätte wie eine Radiokollegin kommentieren müssen, hatte ich persönlich noch nicht. Aber so manche Pannen, die dann für den Fernsehzuschauer gar nicht erkennbar sind, die sind schon passiert, ja. Und das muss man, solange es geht, versucht man das zu überspielen. Wenn es dann aber sehr deutlich wird, glaube ich, ist es besser, wenn man dem Zuschauer reinen Wein einschenkt und sagt, hier so und so, ich habe jetzt auch kein Bild oder ich habe jetzt auch keinen Ton hier, ich weiß es nicht genau.
Dafür sitzt da eben auch kein Roboter, sondern sitzt ein Mensch, der, ja. Und das hat dann, glaube ich, auch, das honorieren ja dann auch Zuschauer, dass man das live dann so
Gleiches
aufnimmt.
Gleiches gilt im Übrigen für Fehler oder Versprecher. Ich bin überhaupt keine Freundin von Versuchen zu verschleiern, sondern wenn man es dann wirklich selber wahrnimmt, manchmal ist es auch wirklich erst weit nach der Kommentierung, das dann irgendwie kaschieren zu wollen, finde ich nicht mehr zeitgemäß, um es so auszudrücken. Früher hat man gerne im Fernsehen gesagt, das versendet sich, aber heute versendet sich gar nichts. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Wir sollten lieber lernen, wir als Teile unserer Gesellschaft mit Fehlern besser umzugehen und Fehler besser zu akzeptieren, weil ich glaube, die passieren jedem, in jedem Beruf, in jedem Bereich, im Privatleben. Ich finde, Fehler sind sogar wertvoll, um daraus irgendwelche Quintessenzen zu ziehen und überhaupt kein Drama.
Das stimmt. Dann 2016 haben Sie dann das erste Spiel der Nationalmannschaft der Männer kommentiert. Bei der Europameisterschaft, wissen Sie noch, welches Spiel das war?
Ja, das war die Slowakei gegen Wales, war mein erstes Spiel. Ja, zwei Mannschaften, die ich jetzt nicht so gut kannte. Also bei beiden Mannschaften jeweils 4, 5 Spieler schon. Klar, weil die bei den internationalen europäischen Topclubs spielen. Aber so als Mannschaft sieht man die alle 4 Jahre. Oder alle 2 Jahre, je nachdem, wenn sie sich für Weltmeisterschaften qualifizieren.
Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Der Shitstorm, der dann in den sozialen Medien auf Sie niedergeprasselt ist. Sie haben ein Stück weit damit gerechnet, weil Sie, das schreiben Sie auch in dem Buch, auch Ihre männlichen Kollegen erleben das, dass Sie nach Spielkommentierungen auch Hasskommentare bekommen. Aber was dann wirklich eingeprasselt ist auf Sie, war ja in einer Art und Weise menschenverachtend und es wurde öffentlich zu Straftaten aufgefordert, dass das ZDF auch Anzeige erstattet hat. Hätten Sie mit diesem Ausmaß gerechnet oder waren Sie dann doch auch über dieses Ausmaß überrascht?
2 Dinge dazu. Ich glaube, dass das so ausgeufert ist, war 2 Jahre später bei der Weltmeisterschaft. So habe ich es mir jedenfalls erzählen lassen, dass der Unterschied zwischen EM16 und WM18 sowohl in der Intensität als auch in der gesellschaftlichen Bewertung des Ganzen nochmal eine neue Wucht bekommen hat.
Okay.
Klar, das war natürlich noch exponierter und es waren mehr Spiele bei der WM. Ich selber kann das gar nicht so oder will das gar nicht so einordnen, weil ich in der Tat wenig aus Primärquellen gelesen habe, aber ich habe natürlich eine Vorstellungskraft und ehrlich gesagt versuche ich das auch immer wieder so ein bisschen auf die Basis zurückzuziehen. Heute passiert all das im Netz wegen jedem Mist. Und wir reden hier nach wie vor über Sport, über Fußball und ob das eine Frau machen soll oder nicht. Diese Antwort gebe ich ganz deutlich. Ja, eine Frau kann das machen.
Ja.
Sie muss es nicht, aber sie kann es machen. Und die Bewertungen, solange sie sachlich und an der Sache orientiert sind, konstruktiv, darf man das auch kritisieren. Das darf man. Und man darf auch sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Diese andere Kategorie, Hass und Hetze ist ein Thema, unabhängig, glaube ich, von dem, was mir jetzt widerfahren ist oder was anderen widerfährt. Ich würde mir da auch einen anderen Umgang in unserer Gesellschaft mit wünschen. Ich weiß gar nicht, ob wir so oft darüber reden sollten, ob wir das so oft thematisieren müssten.
Ist da besonders viel Aggressivität beim Fußball jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten?
Das glaube ich nicht.
Weil der Fußball hat ja nicht nur ein Problem mit Sexismus, sondern ja auch mit Rassismus immer wieder, auch mit dem Hass auf Homosexuelle und viele mehr. Oder ist er einfach nur als Sportart so wahnsinnig präsent?
Ja, das ist es wohl. Also der Fußball ist 5 Euro ins Phrasenschwein, ist auch nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und der Fußball ist wahnsinnig präsent in unseren Medien, in allen Medien, in unserem Alltag. Der Fußball hat eine Wucht, eine Strahlkraft, ein Volumen, das weit über das hinausgeht, was wir von anderen Sportarten und von anderen Bereichen kennen. Deswegen wird alles extremst überzeichnet auch und überbewertet möglicherweise auch in manchen Fällen. Aber, und das ist ja das Schöne, das ist auch eine Riesenchance. Der Fußball kann natürlich auch diese Chance nutzen und dann genau mit diesen Themen sich positionieren. Das passiert mittlerweile mehr, als wir das vor 5, 6, 7 Jahren noch hatten. Ich würde es mir noch mehr und noch klarer wünschen. Vor allen Dingen würde ich mir auch wünschen, dass Sportler, Athleten in ihrer Meinungsfreiheit und auch in ihrer Art, wie sie ihre Dinge artikulieren, komplett unterstützt werden. Und wir reden jetzt wieder über die Olympische Charta, über diesen Paragraphen 50. Was darf man als Sportler für Zeichen geben, für Symbole setzen? Ich finde, dass jeder das Recht hat, seine Haltung zu präsentieren. Und wenn er die Bühne des Sports nutzt, klar ist das ein ganz schwieriges Terrain, weil ab wann wird es politisch und ab wann wird es irgendwie indoktriniert? Das ist ganz schwierig. Aber diese Herausforderung sollte man sich stellen und das nicht versuchen, von vornherein einzugrenzen. Ich finde, das ist die Zeit dafür. Das kann viel Gutes bewirken.
Man sieht ja oft Zusammenschnitte, die Spieler gegen Rassismus, wo die Köpfe aneinander geschnitten werden, die dauernd dann ihr Äußeres verändert haben und dann die Kamera ins Stadion und dann sieht man da rassistische Plakate und man so denkt, das verpufft leider. Oder?
Ja,
nein. Also könnte noch mehr.
Ja, unbedingt. Die Engländer sind da sehr, sehr spitz im Moment und das finde ich auch gut. Also wenn wir das Thema, es gibt so viele Themen, über die man da reden kann. Nehmen wir jetzt nur mal das Thema Rassismus. Ich tue mich total schwer und das nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen, wenn weiße Menschen anderen erklären wollen, was Rassismus ist und was nicht. Ich glaube, wir sind da Gott sei Dank jetzt 2, 3 Schritte weiter, dass man das sehr genau auseinanderdividiert. Was ist Alltagsrassismus? Was ist systemischer? Aber ich als weißer Mensch kann das nicht beurteilen, sondern ich finde, dass es das absolute Recht derer ist, die permanent rassistisch beleidigt werden, zu beurteilen, ab wann sie das ablehnen und schlimm finden und was sie genau schlimm finden. Und wir sollten da besser zuhören und daraus lernen. Und da kann der Fußball auch eine Riesenbühne sein. Und wir wissen, dass es ganz, ganz, ganz viel Haltung im Kopf bei Menschen noch verankert ist, die, das würde man nie glauben, dass das da so verankert ist. Aber durch eine Äußerung, die man vielleicht vor 10, 15 Jahren noch straffrei sagen konnte, macht sich dann auch eine versteckte Haltung irgendwie bemerkbar. Und das ist ja das Problem. Man muss ja wirklich sensibilisieren und sagen, pass auf, es geht mir jetzt zwar auch um Sprache, weil Sprache sehr viel bewirkt und Sprache sehr viel Ausdruck verleihen kann, aber es geht mir um, was ich dahinter denke. Diese Themen sind jetzt sehr aktuell und werden sehr, zum Teil sehr gut behandelt, auch im Sportjournalismus. Und das kann gar nicht genug sein.
Wo sind Sie mit Ihrer Wut hin auf diese Hetzer? Haben Sie die beim Joggen in den Boden getreten oder was haben Sie?
Gibt natürlich immer mal Momente. Wie gesagt, mir geht es gar nicht um einzelne und gar nicht um die einzelnen Zitate. Die habe ich alle wirklich nicht im Einzelnen gelesen. Ich kriege das immer nur so aus Zweitquellen mit. Natürlich ist man manchmal frustriert und sagt, was ist das für eine Welt, in der wir hier leben? Aber das hilft auch niemandem und das ist auch nicht meine Herangehensweise. Also mal Wut beim Joggen weglassen ist ganz gut, aber ich frage mich manchmal wirklich, was denken Menschen, die so unreflektiert ihre Wut, ihren Hass, ihre Frustration an anderen auslassen? Ich weiß es nicht. Ich würde nicht mal auf die Idee kommen. Und ich glaube, die meisten kommen auch nicht auf die Idee, wenn man sich gegenüber sitzt. Das ist einfach dieses Anonymisierte und dieses, ich möchte mich jetzt echauffieren und ich möchte jetzt da zu dieser Community gehören, die da jetzt gerade den Ton angibt in dieser Fragestellung. Und das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig Eigenverantwortung. Das ist mir zu wenig Reflexion und viel zu viel Herdentrieb. Das mag ich nicht.
Sie haben, Frau Neumann, einen Kommentartext mal wissenschaftlich untersuchen.
Nein, das war nicht ich. Das hat irgendein Wissenschaftler selbst gemacht. Ich habe nur davon Kenntnis bekommen.
Aber es war einer Ihrer Kommentare, ist das richtig?
Offensichtlich.
Ein Text von Ihnen, den mal ein Mann eingesprochen hat und mal eine Frau. Und das Ergebnis war?
Dass die Rezipienten gesagt haben, boah, bei dem Mann, toll, gefällt mir, klingt kompetent, kann ich mich mit anfreunden. Und der gleiche Text von einer Frauenstimme eingesprochen, kam weniger gut an, sagen wir mal so.
Im 21. Jahrhundert unfassbar, oder?
Ja, also auch das, glaube ich, hat mit Reflexion zu tun. Das sind alles so Instinkte, wo man glaubt, okay, Frauenstimme, Frau, altes Rollenbild, historisch verankert, zack, nein, oh, die hat keine Ahnung vom Fußball, gehört in die Küche. So einfach gedacht. Das ist so antiquiert. Und da wünscht man den Menschen, weil sie mich jetzt schon nach der Wut gefragt haben, es ist eigentlich weniger Wut. Man wünscht den Menschen einfach so ein bisschen mehr Weitblick und Mensch, kommt doch auch mal in eurem Leben einen Schritt weiter mit euren Meinungen und Haltungen.
Fußball ist ja auch ein Stück weit Kultur. Nicht nur, weil er in Musik, Literatur, Kunst und im Film ja verarbeitet wird, prägt den Alltag von vielen Menschen. Logisch ist Forschungsgegenstand, das haben wir ja gerade gehört. Es gibt sogar eine Deutsche Akademie für Fußballkultur in Nürnberg. Und vor dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist eine Installation mit der Überschrift Bolzplatzkultur oder Hashtag Bolzplatzkultur, die mir besonders gut gefällt. Ein Verweis darauf, dass das nordrhein-westfälische Ministerium für Kultur die Bolzplatzkultur als immaterielles Kulturerbe in sein Landesinventar aufgenommen hat. Wie passt das alles zusammen mit dem, was Sie erlebt haben? Also das scheint ein wahnsinniger Gegensatz. Die Seele des Fußballs, die in der Kultur sich natürlich auch widerspiegelt oder Teil der Kultur ist, Teil unserer Alltagskultur ist, und dann dieses ewig Gestrige, dieser Hass, diese Aggressivität.
Na gut, diese Wut und diese Emotionalität, die gehört ganz sicher auch zur Fußballkultur der 60er, 70er, vielleicht sogar 50er, ganz sicher auch. Das gehört sogar dazu. Aber wenn wir von Kultur sprechen, geht es ja eher um die beiden Pole, dieses Rückbesinnen auf das eigentliche Spiel, auf das, worauf es ankam. Und auf der anderen Seite die wirklich sehr, sehr fortgeschrittene Kommerzialisierung dieses Sports, der ja eigentlich mittlerweile nur noch ein Geschäft ist, zumindest im Profibereich, und zwar ein Milliardengeschäft. Und das ist nun mal so. Und das beißt sich natürlich mit der Kultur, die wir alle irgendwo aus der Kindheit noch in Erinnerung haben.
Bei dem Buch, das Sie geschrieben haben, was war Ihnen da besonders wichtig? Warum haben Sie das geschrieben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es war nicht meine Idee. Man ist auf mich zugekommen und ich habe mich dann zunächst mal gar nicht so wahnsinnig interessiert gezeigt. Dann war ich aber zumindest neugierig, habe mir mal den Buchmarkt erklären lassen. War immer noch skeptisch, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr meine eigene Herangehensweise so ausbreiten wollte. Es ist ja immer eine Frage, wie viel Öffentlichkeit möchte man? Was möchte man eher gar nicht veröffentlicht wissen? Und mir war dann schon klar, wenn du sowas machst, dann musst du auch schon mal dahin, wo es weh tut, so ungefähr. Also zumindest ein paar Dinge versuchen zu erklären und auch ein bisschen persönlich sein. Das ist schon klar, weil sonst liest sich so ein Buch einfach langweilig. Ich bin leidenschaftliche Leserin, auch von Biografien, und ich weiß das als Leserin, was mich interessiert und was es mich nicht interessiert. Dann war es irgendwann tatsächlich der fünfte, sechste Gedankengang zu sagen, okay, warum nicht mal was Neues ausprobieren, sich selbst zu probieren, zumal man mir dann auch gesagt hat, nachdem ich dann so eine Art Probekapitel geschrieben hatte, was rein könnte, ja, dass man sehr gerne sähe, dass ich das auch selbst schreibe und nicht durch einen Ghostwriter schreiben lasse, dann ist das auch irgendwo eine Herausforderung für einen selbst. Ich komme ja, wie gesagt, nicht vom Print, sondern vom Fernsehen. Ob man das irgendwie einigermaßen unterhaltsam so hinbekommt, dass den Leuten das gefallen kann. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen der Selbstreflexion dieser etwas, sag ich mal, anstrengenderen Zeit in den letzten Jahren gewesen. Und es hat im Nachgang dann für mich sogar ein paar Stellschrauben in der Denke verändert, tatsächlich. Und deswegen bin ich dankbar über diese Erfahrung.
Sie haben für Ihre Verdienste um die Gleichstellung von Mann und Frau den Marie-Juchatz-Frauenpreis 2021 des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Der Preis erinnert an die deutsche Sozialreformerin Marie-Juchatz, die maßgeblich an der Gründung der Arbeiterwohlfahrt beteiligt war und als erste Frau, da war es wieder die erste Frau, eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung hielt. Haben Sie sich darüber gefreut oder hat das wieder diese bisschen ambivalente Komponente für Sie, nicht für Ihre Leistung als Sportjournalistin geehrt worden zu sein, sondern eben als erste Frau von?
Ja, das haben Sie jetzt schön auf den Punkt gebracht. Der erste Impuls war natürlich Letzteres, ohne da irgendwelchen Leuten zu nahe treten zu wollen. Na, natürlich fühlt man sich geehrt, das ist ja klar. Und die ganze Veranstaltung, das ganze Drumherum mit den Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, war auch total toll. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn man sagt, irgendwie für die Verdienste, ich glaube, das ist dann auch so eine Art als Ansporn gemeint gewesen von der Ministerpräsidentin, zu sagen, passt auf, können Sie nicht auch ein bisschen aktiver noch werden in dieser Frage und sich dafür engagieren, ohne dass sie es natürlich ausgesprochen hat, um Gottes Willen. Aber das ist dann auch irgendwo ein bisschen Verantwortung, ein bisschen Bürde auch. Aber die habe ich dann auch wirklich mit großer Überzeugung entgegengenommen und sehe viele Dinge heute anders als noch vor 3, 4, 5 Jahren.
Sehen Sie denn junge Kolleginnen, die nachrücken und die wollen und die, ja, Sie tatsächlich zum Vorbild genommen haben,
andere Kolleginnen? Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber also ich glaube schon, dass wir in der Medienbranche, TV auf jeden Fall, im Hörfunk sehe ich das auch, bei Print kann ich es nicht ganz so gut beurteilen, da weiß ich nur, dass es früher wirklich schwierige Phasen für Kolleginnen gab, wenn ich von früher rede, rede ich von vor 10, 15 Jahren. Aber ich finde, dass die großen Medienunternehmen wirklich sehr viel für die Gleichstellung mittlerweile tun, dass da extreme Entwicklungen sind in vielen, vielen Bereichen. Es muss ja nicht nur ums Kommentieren gehen. Wir reden vom Moderieren, wir reden vom Filmemachen, aber das Kommentieren hat halt so eine mittlerweile sehr herausgehobene Position. Ich merke, dass sich die verantwortlichen Senderchefs sehr bemühen, auch jetzt Programme zu entwickeln, wie man Frauen ermutigt, junge Frauen, die sich in den Sportarten, die sie dann vielleicht auch kommentieren wollen, gut auskennen, dass man sie fördert und dass man sie wirklich einlädt, sich das zuzutrauen. Das finde ich die absolut richtige Herangehensweise. Da kann man noch mehr tun. Da kann man auch sich noch größere Gedanken machen, wie man das umsetzt. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Aber es passiert. Den Eindruck habe ich schon. Und zwar mehr als in anderen Bereichen. Also ich glaube, da sind die Medien mittlerweile sehr aufgeschlossen.
Wann werden wir da eine Normalität haben?
Naja, das Normalität, was ist Normalität? 50-50 wird natürlich noch dauern.
Man nicht mehr darüber sprechen muss, dass es einfach normal ist. Ja.
Ich habe im vergangenen Jahr, beziehungsweise nein, das war Anfang dieses Jahres am Ende, mit ein paar Kollegen auch eine Reportage, eine längere gemacht, eine Doku über Frauen im Fußball, aber tatsächlich aus dem Fußball heraus, nicht aus der Betrachterperspektive, also nicht journalistenbezogen. Und es stellte sich raus, dass auf allen Ebenen die Prozentsätze noch sehr marginal sind und dass es bei einigen Ressorts überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich nenne das Funktionärswesen. Also ob ich nun eine Vereinspräsidentin, einen Präsident, einen Vorstand oder wie auch immer habe, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Frauen, die große Fähigkeiten für sowas hätten und vielleicht sogar die Debattenkultur verbessern würden. Aber dass es da ganz, ganz große Verharrungsmechanismen gibt und es für Frauen sehr, sehr schwer ist. Und da müssen wir den Finger in die Wunde legen, denn da spielt das Geschlecht aus meiner Sicht überhaupt gar keine Rolle mehr. Anders ist es im Bereich Trainer. Ob ich nun Trainerinnen oder männliche Trainer habe, das kann ich natürlich nicht 50-50 morgen erwarten, wenn der Prozentsatz der Frauen, die eine entsprechende Lizenz besitzen, so marginal klein noch ist. Da muss ich die Ausbildung, da muss ich die Basis verändern, da muss ich da beginnen. Aber das natürlich schleunigst und mit Vehemenz und mit Nachdruck, damit sich das mal entwickeln kann. Aber da irgendwo zu fordern, dass das genauso viel Frauen wie Männer sein müssten, das wäre wirklich an der Realität vorbeigedacht.
Sie haben ein paar Pionierinnen ja auch in Ihrem Buch, zum Beispiel Bibiane Steinhaus, die erste Schiedsrichterin, aber auch Tina Teune, die erste deutsche Fußballlehrerin. Aber das, wie Sie sagen, das sind wirklich Einzelfälle, herausragende Frauen, die Herausragendes da geleistet haben und noch leisten. Aber die sind wirklich.
Ja, also im Schiedsrichterwesen haben wir in Deutschland offensichtlich verpasst, im Sog von Bibiana Steinhaus, Webb heißt sie übrigens jetzt, sie hat geheiratet, weitere Frauen zu fördern und vor allen Dingen zu ermuntern, auch im Männerbereich aktiv zu werden. Also die meisten oder die Talentiertesten, die mir über den Weg gelaufen sind, haben sich dann doch lieber für den Frauenfußball entschieden, weil das dann doch ohne größere Aufmerksamkeit vollzogen werden kann. Und auch im Trainerbereich. Ne? Also da muss man die Frauen einladen. Es gibt hervorragende Trainerinnen, ne? Aber es sind halt nicht so wahnsinnig viele. Und wir wissen auch, dass der Markt halt auch einigermaßen überschaubar ist, also gerade im Männerfußball. Und es gibt unzählige von qualifizierten männlichen Trainern. Also von daher ist da eine Parität zu schaffen im Moment noch aussichtslos. Aber man muss die Basis verbessern. Und das sehe ich auch nicht überall mit dem, sage ich mal, überzeugenden Argument, sondern eher so mit dem Druck von außen. Und das ist schlecht.